Über Ostern wiederholen wir hier bei «Apropos» Folgen vom Crime-Podcast «Unter Verdacht». Mehr Fälle findet ihr überall dort, wo ihr auch sonst Podcasts hört. Wir sind zurück am nächsten Dienstag. Wir wünschen euch ganz schöne und erholsame Ostern. Und bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Wir sind in Chur, es ist ein kühler und regnerischer Samstag im Juli 1989. Und nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof weg, an der Alexanderstrasse 38, steht ein altes Haus. Es ist ein bisschen abgewirtschaftet, die Fassade die könnte wieder mal ein bisschen Farbe vertragen. Das Haus hat grosse Scheunentore aus Holz und das Parterre ist nicht bewohnt. Im ersten Stock leben drei Männer, die aus Sri Lanka geflüchtet sind vor dem Bürgerkrieg. An diesem Samstag bekommen die drei Männer Besuch. Das haben die Nachbarinnen und Nachbarn im Quartier beobachtet.
Ja, ich habe noch geredet mit diesen Buben, die haben gut Deutsch können. Da nicht. Die waren lustig, man hat gemerkt, sie haben irgendwie ein Festchen oder irgendwie. Es ist am Tun, nicht. Danach sind sie dann da durch mit der Wille und runter. Und danach sind sie ins Haus hinein und lieben das Nachtessen. Da nicht.
Vor dem Haus spielen tamilische Kinder. Sie drehen dort ihre Runde mit dem Velo. Und am Abend gibt es ein Familienfest. 15 Tamilinnen und Tamilen sind aus verschiedenen Kantonen angereist.
Und dann sind die vier, haben wir gesehen, beleuchtet, aber du hast keinen Ton, nicht einmal gehört, reden nichts von ihnen,
Am 12 Uhr nachts sind dann alle im Bett, das Haus ist dunkel, aber nicht für lang.
Um 2 Uhr in der Nacht, es ist inzwischen der 2. Juli 1989, werden die Nachbarn von Schreien geweckt. Wenig später hört man Sirenen. Das alte Haus an der Alexanderstrasse 38 steht in Flammen. Weil das Treppenhaus, die Stege, im Vollbrand steht, bleibt den Leuten keine andere Wahl, als aus dem Fenster im oberen Stock zu springen. 11 Menschen können sich so retten. 4 Menschen sterben. 2 kleine Buben und 2 Erwachsene. Obwohl es schon früher Hinweise dafür gegeben hat, dass das Feuer vorsätzlich geleitet worden ist, ist der tödliche Brand bis heute nicht aufgeklärt.
Das ist die Geschichte von einem Brandanschlag auf eine Familie zmitzt in Chur. Und es ist auch eine Geschichte über tödlichen Rassismus und ein Stück Schweizer Vergangenheit, wo ein paar lieber würden vergessen. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir sind Barbara Achermann, stellvertretende Chefredaktorin vom Magazin, und Anja Konzett, Reporterin beim Magazin. Sie haben diesen Fall in einer aufwendigen Recherche rekonstruiert. Hallo Barbara, hallo Anja.
Hallo zusammen.
Hallo Noah.
Barbara, an was erinnerst du dich, wenn du an dein Leben im Jahr 1989 zurückdenkst?
Hey, dort war ich erst 10. Also so viele Erinnerungen habe ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich, dass wir im Klassenlager waren in Gersau. Und dort haben wir auf der Strasse Marcel Strebel gesehen. Und das war damals ein schweizweit bekannter Rechtsextremer, so ein Typ mit einem mega langen, markanten Bart. Und ich glaube, wir Kinder hätten keinen einzigen Bundesrat erkannt. Aber den Strebel, den haben wir gekannt, den hat man auch im Fernsehen gesehen. Und allgemein sind so Neonazis und Skinheads in dieser Zeit sehr präsent gewesen.
Anja, du kommst selber aus dem Kanton Graubünden, aber als Jahr 1989 kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, oder?
Nein, da war ich erst 1 Jahr alt gewesen. Ich habe aber während mit der Recherche mit meinem privaten Bündner Umfeld über den Brand geredet. Und es haben sich auch nicht alle erinnert, aber die sich erinnert haben, dort war die Erinnerung sehr klar, fast gespenstisch klar. Und es sind sich auch alle einig, dass es eine ganz, ganz grosse Tragödie ist.
Ihr erzählt uns heute und in den nächsten 3 Folgen von diesem Podcast die Geschichte, die ihr recherchiert habt, die Geschichte, die in dem Jahr 1989 spielt und die ihr für das Magazin eben lang und ausführlich recherchiert habt. Dass ihr sie überhaupt habt angefangen zu recherchieren, ist aber eigentlich recht ein Zufall, oder?
Ja, total. Ich habe in einem Interview in der NZZ irgendwie in einem Nebensatz von dem Brand von Chur gelesen. Und jetzt sind eben, ist auch gestanden, dass zwei Erwachsene und zwei Kinder dabei umgekommen sind. Es ist dann auch erwähnt worden, dass der Brand vielleicht von Rechtsextremen ausgeübt worden ist, aber dass er nie aufgeklärt worden ist. Und da bin ich dann dran hängen geblieben. Ich habe mich selber erinnert an Anschläge aus der rechtsextremen Szene in Deutschland, also Solingen zum Beispiel. Dort sind auch Erwachsene und Kinder umgekommen. Aber es ist wie mega präsent. Also es gibt dort Songs darüber, es gibt Dokumentarfilme, Hörspiele, Reden, Denkmal. Solingen ist wahnsinnig präsent, aber Chur, von Chur habe ich einfach wenig gewusst. Es hat auch wenig gegeben. Und ich habe dann im SMD, also im Schweizerischen Medienarchiv, nachgelesen, dass tatsächlich einige Leute den Verdacht gekickt haben, dass es ein Anschlag ist und aus der rechtsextremen Szene. Und da habe ich gedacht, hey, wir müssen dem irgendwie nochmal nachgehen. Und habe dann Anja gefragt, ob sie die Recherche mit mir zusammen machen würde, weil Anja ist einfach eine super Journalistin und sie hat das Bündner Baukartell damals geholfen, aufzudecken. Und wie sie nebenbei noch Jus studiert, kennt sie sich einfach auch mit Gerichtsakten und sündigen Sachen super aus.
Dann habt ihr euch also das zweite dran gemacht an die Recherche. Was habt ihr als erstes gemacht, Anja?
Ja, ein bisschen viel eher, aber ja, es hilft natürlich.
Ich glaube, es ist völlig verdient.
Danke. Es hilft natürlich sicher, um das Gesetz zu kennen und auch den Apparat, den er dann anwendet. Und das Erste, was man in so Fällen macht, ist amix das Gesuch, um Akteneinsicht zu stellen, mit Berufung auf die Justizöffentlichkeit, wie es in der Bundesverfassung formuliert ist und dann auch in der Strafprozessordnung als Gesetz verankert.
Also das müsst ihr machen, weil ihr die Akten sonst, die werden wie gesperrt, die dürftet ihr gar nicht anschauen, oder wieso das Gesuch?
Die findest du nicht im Internet, nein. nein, du musst tatsächlich ein Gesuch stellen, du musst auch deine Interessen rechtfertigen, warum du dort hineinschaust. Das passiert natürlich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der am Verfahren Beteiligten. Mhm. Und ist durchaus legitim auch, die Hürde. Ja, so haben wir als erstes sicher mal einen eingeschriebenen Brief an den Bündner Staatsanwalt geschickt. Und dann auch schon bald darauf der Reto Padrut getroffen. Der Reto Padrut war Journalist damals und hat gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Hössli für die Rundschau über den Brand in Chur berichtet und einen enorm gut recherchierten Beitrag auch herausgebracht, auf dem wir sehr viel von der Recherche auch aufbauen können. Sie sind damals schon sehr wichtige Indizien gestossen. Und der Reto Padrut hat, was wir sehr dankbar sind, auch darum, uns all seine super geordneten Notizen von damals aus dem Keller geholt und wir durften alles anschauen. Und nach dem Gespräch auch mit ihm war uns dann klar, ja, da müssen wir graben.
Die Töne, die wir ganz am Anfang gehört haben, die sind auch aus dem Rundschau-Beitrag, den damals der Reto Padrut und Andreas Hössli realisiert haben. Wir haben am Anfang eben gehört, ein Teil von dieser Geschichte, auch ein ziemlich wichtiger Teil, wie wir dann werden herausfinden, der spielt in Chur. Zuerst aber gehen wir nach St. Gallen. Dort am Stadtrand wohnt die Familie Candia. Wer gehört zu dieser Familie? Wer ist das, Barbara?
Das sind Vasanti und Siva, ein älteres Ehepaar, dann ihre Tochter Mena und zwei Enkelkinder. Aber die waren gerade in der Schule, als ich da war.
Hallo, Mama.
Hoi. Wie geht's
Ihnen?
Du hast sie für die Recherche insgesamt dreimal besucht. Wie wohnen sie dort in St. Gallen?
Sie wohnen alle zusammen unter einem Dach mit dem Hund, wie man hört.
Sehr liebe. Ja.
Der Hund macht ein bisschen Lärm.
Aber, sorry. Aber
sie wohnen am Stadtrand von St. Gallen, in einem kleinen Haus. Es ist sehr modern eingerichtet. Als ich sie besucht habe, war es gerade fast die Zeit von den Hindu. Und sie haben mir dann so süße Reis serviert und Gebäck.
Ist fein.
Mhm, ist mega fein.
Ein bisschen scharf, gell?
Mhm, aber sehr gut. Noch ja. Mit Kümmel.
Kümmel und Pfeffer auch.
Und ja, sie waren mega nett.
Wie ist es zu dem Treffen gekommen? Oder wie hast du überhaupt Kontakt gefunden zu ihnen?
Ich habe zuerst Mena kontaktiert über Instagram. Mena ist eben die Tochter von denen, von dem Ehepaar. Und sie war zuerst sehr zurückhaltend gewesen und hat mich gar nicht treffen. Aber sie hat mir dann gleich irgendwann angerufen und wir haben uns dann verabredet in St. Gallen in einem Kaffee. Ihre Eltern habe ich dann erst ein paar Wochen später getroffen. Und es war wirklich schwierig gewesen, die Familie zu finden. Und eben Mena war sehr skeptisch gewesen.
Ich weiß auch gar nicht, wieso das nach so vielen Jahren da jetzt nochmal aufgeholt werden muss. Aber irgendwie hätte das jetzt müssen sein.
Die Familie Candia hat vor 35 Jahren etwas ganz Schlimmes erlebt. Sie sind traumatisiert bis heute. Und darum habe ich auch gut verstanden, dass sie nicht so erpicht gewesen sind, darauf mit uns zu reden. Und es hat einfach Zeit gebraucht, dass man zuerst das Vertrauen aufbaut und eben zuerst einmal quasi einfach zu einem unverbindlichen Kaffee sich trifft. Und dann haben sie sich dann auch können öffnen.
Du hast gesagt, sie haben ein Trauma und etwas Schlimmes erlebt vor 35 Jahren. Bevor wir dazu kommen, was genau sie erlebt haben, interessiert mich noch, wie sind sie in die Schweiz gekommen und wieso, die Familie Candia?
Sie sind 1987 in die Schweiz gekommen und zwar sind sie geflüchtet aus Sri Lanka vor dem Bürgerkrieg dort. Als Tamilen sind sie in der Minderheit und sind verfolgt worden, also mit dem Leben bedroht worden.
Und sie sind einfach nicht die Einzigen gewesen, die damals aus dem Bürgerkriegsland Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet sind, oder Anja?
Nein, es sind damals viele Tamilinnen gewesen, die vor dem Bürgerkrieg respektive vor dem Genozid von der sri lankischen Regierung an der tamilischen Minderheit geflüchtet sind, unter anderem in die Schweiz. Es ist auch so ein bisschen die erste grosse Flüchtlingsbewegung ins Übersee gewesen. Und entsprechend sind Tamilinnen dann auch aufgefallen. Jetzt also anders als die Flüchtlinge aus Ungarn oder der Tschechoslowakei, sieht man ihnen halt auch direkt an, dass sie keine Schweizerinnen sind. Und entsprechend heftig sind dann auch die Reaktionen ausgefallen. Also einerseits natürlich medial, gesellschaftlich und politisch. Und das ist also ein bisschen das erste Mal, dass man die nochmal intensivere Form von anti-schwarzem Rassismus in der Schweiz auf einer grösseren Skala beobachten konnte.
Zwei von diesen Geflüchteten aus Sri Lanka sind eben die Vasanti und ihr Mann, der Siva. Wie haben sie, nachdem sie in die Schweiz gekommen sind, Fuß gefasst, Barbara?
Sie haben mega schnell einen Job gefunden, und zwar beide als Hilfsköche, also so als Hilfskraft in der Küche, muss man sagen. Das sind damals so typische Jobs gewesen für die Tamilen. Später haben sie dann auch im Spital geputzt oder in der Fabrik gearbeitet. Manchmal haben sie auch mehrere Jobs gleichzeitig gehabt.
37 Jahre in der Schweiz, niemals arbeitslos gehen oder niemals etwas. Immer arbeiten, arbeiten. Jetzt ist krank, aber trotzdem immer arbeiten. Ich ja, gerne arbeiten. Ich will ein Mensch immer springen, immer springen, immer springen.
Das sind die Eltern eben, die Vasanti und der Siva. In dieser Geschichte geht es aber vor allem auch um die Kinder der Familie Candia. Sie sind im Jahr 1989 11, 10 und 6. Wer sind die Kinder gewesen? Kannst du etwas über die Kinder erzählen von dieser Familie?
Also die beiden Buben, die haben mega gerne Fußball gespielt und sie haben Spaghetti geliebt. Die Vasanti-Mutter hat mir erzählt, dass sie das eben viel lieber gegessen haben als irgendwie das tamilische Chicken, das sie für sie gekocht hat. Ihre Lehrerin Helena Graf, die hat mir auch erzählt, dass sie schnell Deutsch gelernt haben und aufgestellte Kinder gewesen sind, auch irgendwie gar nicht auffällig oder so. Einfach, sie hat gesagt, ganz normale Buben.
Beide sind eine liebe Bub. Moral ist viel Hilfe vorbereitet, Mama. Die anderen sind viele spielen und so etwas. Beide sind nette Buben, beide sehr liebe.
Der Murali, der Ältere, war sehr hilfsbereit. Er hat so den Abwasch gemacht. Vasanti hat mir so erklärt, wenn er so auf den Stuhl geklettert ist und dann immer ihre geholfen hat beim Geschirrspülen. Er hat Staub gesaugt, die alte Wohnung dort an der Oststrasse, wo sie gewohnt haben. Und auch die Mutter und die Schwester Mena haben mir, ja, haben mir viele Sachen über die beiden erzählt.
Murali war mein älterer Bruder. Er war eher der Ruhige. Wie ein Beschützer für uns. Und Muhunden ist der jüngere Bruder. Mit viel Energie, viel Lebensfreude. Wenn er herum war, war alles lebhaft und sehr ein Fürsorglicher.
Der Mugunden, der Kleinere, der hat sich immer ein bisschen benachteiligt gefühlt. er hat das Gefühl gehabt, die jüngere Schwester, die Mena, die werde bevorzugt. Mm. Man hätte die lieber.
Das sind also die beiden Buben, der Murali und der Mugunden. Und die Mena selber hast du ja auch getroffen, hast du am Anfang erzählt.
Ganz genau. Die Mena hat mir erzählt, dass sie ihre beiden Brüder mega fest gern gehabt.
Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihnen. Sie waren ein bisschen eifersüchtig auf mich, weil sie immer das Gefühl hatten, ich komme alles über von meinen Eltern und sie nicht. Aber wir waren viel gern zusammen und haben auch immer zusammen gespielt.
Heute ist sie 41 und arbeitet als Personalfachfrau in St. Gallen.
Also die Familie, die Eltern, die viel arbeiten, drei Kinder, alle irgendwie mit ihren kleinen eigenen Hobbys und gerne Spaghetti. Ich kann recht relaten, wenn ich denke an meine Kindheit. Man könnte sagen, ganz normale Familie. Wie geht es Ihnen aber als Tamilinnen und Tamilen zu dieser Zeit in der Schweiz?
Auf den Fotos sehen sie total glücklich aus. Sie haben sich auch ein paar Sachen leisten, eben zum Beispiel ein Rennvelo für die beiden Buben, so ein schönes rotes Rennvelo. Und sie haben mir auch erzählt, dass sie sich wohlgefühlt haben in St. Gallen.
Ich muss sagen, ich habe mich in der Schweiz, in der Ostschweiz, in St. Gallen immer sicher gefühlt. Ich habe noch nie Rassismus erlebt, weder in der Schule noch auf der, am Arbeitsplatz, noch dort Mitarbeiter.
Mena sagt sogar, sie habe in der Schweiz nie Rassismus erlebt. Klar ist aber auch, es hat zu dieser Zeit in der Schweizer Öffentlichkeit durchaus auch Vorbehalte gegeben gegenüber den Tamilinnen und Tamilen, die in der Schweiz angekommen sind, oder?
Ja, voll. Sie haben als falsche Flüchtlinge gegolten. Eine Motion im Nationalrat, die war politisch breit abgestützt, die hat gefordert, dass man einen Unterschied macht zwischen unechten und echten Flüchtlingen. Man muss sich das mal vorstellen. Es hat geheissen, Tamilen werden in der Schweiz kaum je heimisch werden. In Thun zum Beispiel, dort haben die Behörden dann auch so Tamilenbatzen eingeführt. Das hat wirklich ausgesehen wie so goldiges Spielgeld.
Also, und sie haben es auch so genannt, Tamilenbatzen?
Ja, ja, genau, die haben dem so gesagt, Tamilenbatzen, so goldiges Spielgeld. Also es war nicht Spielgeld, sondern Tamilinnen und Tamilen haben wirklich mit dem Geld dann müssen in den lokalen Läden einkaufen.
Wie schon angedeutet, haben auch die Medien eine unrühmliche Rolle gespielt. Der Blick zum Beispiel hat damals eine Kampagne geführt gegen Tamilen, hat sie zum Beispiel als Männer in Lederjacken bezeichnet. Weiter ist behauptet worden, der Drogenhandel in der Schweiz werde von der, Zitat, Herointamilen kontrolliert. Ja, und was es auch immer wieder gegeben hat, sind gewalttätige Angriffe auf Ausländerinnen und in der Folge auch Tote.
Die Familie Candia, die hat in St. Gallen gewohnt. Sie hat aber Bekannte und Freunde gehabt, die in Chur gelebt haben. Und dort hat ein Onkel von diesen Kind im Sommer 1989 zu einem Familienfest eingeladen. Barbara.
Ja, genau. Wir sind am 1. Juli 1989. Und die Kinder, für die hat gerade die Sommerferien angefangen. Es war ein kühler Sommer. Es hat geregnet im Juli. Also, es war wirklich nicht so tolles Wetter. Und diesen Kindern war langweilig. Ihre Eltern, Siva und Vasanti, die mussten noch arbeiten. Die konnten nicht können an das Fest und haben auch darum auch nicht wollen, dass die Kinder dorthin gehen. Und sie haben dann, wie es so ist in Familie, sie haben dann so ein bisschen gezofft. Also die Kinder wollten unbedingt gehen, die Eltern nicht. Sie waren so ein bisschen genervt und sind dann arbeiten. Und das war das letzte Mal, wo sie ihre beiden Buben, den Murali und den Mugunden, gesehen haben.
Wieso? Was haben denn die Buben gemacht oder die Kinder?
Ja, die drei Kinder, die sind dann trotzdem nach Chur gereist zu diesem Familienfest. Und zwar ist am Nachmittag ein Onkel vorbeigekommen, also nochmal ein anderer Onkel. Die haben viele Onkel in der Schweiz. Und hat sie einfach mitgenommen.
Obwohl die Eltern eigentlich lieber nicht haben wollen, dass die Kinder gehen, weil eben die Eltern haben müssen arbeiten. Wie haben Siva und Vasanti reagiert, als sie gemerkt haben, dass ihre Kinder trotzdem nach Chur als Familienfest gefahren sind?
Ja, sie waren nicht erfreut. Aber ich würde mal sagen, solche Sachen kommen in allen Familien vor. Sie haben dann am Abend telefoniert mit ihren Kindern.
Ich weiss, dass wir am Vorabend noch mit der Mutter telefoniert haben und sie uns gesagt hat, sie kommt uns den Morgen holen.
Sie wollten sie dann am nächsten Morgen abholen, aber dazu ist es dann leider nicht gekommen.
Die Kinder, der Murali, der Mugunden und die Mena, die sind an dem 1. Juli 1989, also bei den Verwandten in Chur. Was machen sie jetzt dort an diesem Familienfest?
Es war ein schöner Abend, ein fröhlicher Abend. Es hat viele Leute gehabt, eben 15 Tamilinnen und Tamilen, die aus der ganzen Schweiz angereist sind. Sie haben ein Gedenkfeier gefeiert für den Grossvater. Der ist kurz vorher verstorben. Und sie haben dann zum Beispiel auch so einen extra noch einen Teller für ihn aufgestellt mit Essen. So macht man das bei den Hindu, so ist es bei ihnen Brauch. Und es hat dann eben um 9:30 Uhr zu Abend hat es das Nachtessen gegeben.
Wir hatten einen schönen Abend gehabt, aber ich mag mich nicht erinnern, was wir an diesem Abend gemacht haben. Aber wir waren sehr viele Leute. Einen schönen Abend und dann sind wir geschlafen. Ich habe mit meinem grossen Onkel geschlafen. Meine Brüder haben in einem anderen Zimmer geschlafen, mit einem anderen Onkel.
Am 11:45 Uhr waren dann alle im Bett und haben geschlafen. Aber nicht lang.
Warum? Was passiert denn, Anja?
Also wir sind jetzt in der Wohnung. Es ist 2 Uhr. Und man muss sich das vorstellen, die Hausglocke fängt an, ununterbrochen zu läuten. Der Grund dafür ist, dass die Hitze im Stegenhaus auf den Betrieb betriebenen Mechanismus einwirkt. Einer der Bewohner der Wohnung reisst die Türen auf, um zu schauen, was los ist. Und durch die zusätzliche Luftzufuhr wird das Feuer noch mal gespeisen. Die Flammen schlagen auf. Es hat schon eine enorm starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Der Rauch tritt in die Wohnung ein. Und wenn man jetzt so dort reingeht, du siehst nichts. Du kriegst kaum Luft, deine Augen brennen und du gehst in einen kompletten Panikmodus. Das Feuer ist im Stegenhaus, nicht in der Autogarage, nicht im Abstellraum, wo sich ebenfalls im Parterre noch befinden würden. Die Zimmer fühlen sich immer mehr mit Rauch und im ersten Stock bricht die Hektik aus.
Im ersten Stock sind ja auch die 15 Tamilinnen und Tamilen, also recht viele Leute. Können sie irgendwie von diesen Flammen flüchten?
Nur sehr schlecht. Das Feuer brennt im Eingangsbereich. Das ist auch zu perfide. Es ist der einzige Fluchtweg, ist abgeschnitten. Und die einzige Möglichkeit, die Menschen noch haben, ist durch die Fenster.
Wie hoch ist das?
Hoch. Wir sind im ersten Stock. Es sind ungefähr 5 Meter. Die Nachbarn haben auch gesagt, also, es hat niemand eine Leiter gehabt, wo lang genug gewesen wäre. Also, sie konnten gar nicht helfen. Das Einzige, was geblieben ist, ist der Sprung aus dem Fenster, wo sich auch viele Verletzungen zugezogen haben dabei.
Was ist mit den 3 Kindern, mit dem Murali, dem Mugunden und dem Mena, die auch in dem ersten Stock sind, Barbara?
Mena wird bewusstlos. Ein Onkel schnappt sie sich dann, ein anderer ist schon rausgekumpelt und er wirft dann Mina aus dem Fenster dem anderen Onkel in die Arme. Sie kommt dann draussen recht schnell wieder zu sich.
Und das Letzte, was ich mich auch wirklich erinnere, ist, wie ich verwacht bin und vor dem Haus gestanden bin, wo am Brennen war.
Aber bei dem Sturz ist sie auch verletzt worden und hat dann ins Spital.
Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich weiss, dass ich mein Bein gebrochen habe, weil sie mich vom 3. Stock runtergeworfen haben und aufgefangen worden bin. Ich habe heute noch eine Narbe hier im Gesicht und am Auge, also hier unten am Knie und am Auge, auf der linken Seite. Und linken Oberschenkel habe ich auch eine Narbe, wahrscheinlich vom Beinbruch. Aber ich kann mich nicht mehr gross erinnern.
Was ist mit den beiden Buben, mit dem Murali und dem Mugunden, Anja?
Die beiden Buben werden noch in der Nacht von der Feuerwehr geborgen. Sie sind beide tot. Sie sind erstickt an einer Kohlenmonoxidvergiftung, wahrscheinlich noch im Schlaf.
Mena ist also verletzt, aber sie lebt. Die beiden Buben, Murali und Mugunden, die kommen bei dem Brand aber ums Leben. Was ist mit den anderen etwa 12 Leuten, die ja an dem Vorabend auch noch an dem Familienfest waren in Chur?
Es gibt zwei weitere Todesopfer. Das ist zum einen der 18-jährige Sativel Tambiraya und der 39-jährige Tevaraya Sinetambi. Ihre sehr schwer brandgezehrten Leichen haben erst am nächsten Tag aus den Trümmern vom Haus rausgeholt werden können.
Wir sind dort mal geflüchtet aus Sri Lanka in die Schweiz, weil wir Bürgerkrieg hatten, weil meine Eltern Angst um unser Leben hatten. Dann sind wir hierher gekommen. Nach anderthalb Jahren habe ich meine beiden Brüder verloren. Eigentlich sind wir hierher gekommen, weil wir Sicherheit gesucht haben. Und meine Brüder haben das Glück nicht gehabt, aber ich hatte das Glück gehabt, um in der Schweiz aufzuwachsen, hier in die Schule zu gehen, Beruf erlernen, mich weiterbilden und ein gutes Leben führen. Das war eigentlich, meine Eltern sich gewünscht haben, wo sie hierher geflüchtet sind.
Anja, in dieser verheerenden Julinacht 1989 hat der Brand und der Feuerwehreinsatz ein ganzes Churer Wohnquartier aufgewühlt. Du bist für die Recherche in das Quartier zurückgegangen und hast dort auch Leute getroffen, die das damals schon sehr direkt miterlebt haben.
Genau, ja. Ich habe einen Spaziergang an der Alexanderstrasse unternommen mit der Margarete Sauter, die selber damals in der Brandnacht noch dort gewohnt hat. Margarete Sauter war Fotografin, Anfangs 20, und hat für das Bündner Tagblatt, das ist eine der lokalen Zeitungen aus Graubünden, von der regionalen Zeitungen, fotografiert.
Und wie hat sie die Brandnacht am 2. Juli 1989 erlebt?
Sie hat gesagt, sie sei durch Schrei aus dem Schlaf gerissen worden. Am Anfang war sie sich nicht sicher, ob es Freudenschrei wäre von einer Party. Weil sie gewusst, sie sind am Feiern, sie hat sie mitbekommen. Aber es ist dann nur ein Bruchteil von einer Sekunde gegangen, bis sie realisiert hat, nein, das ist ein Schrei aus Panik. Sie hat dann zuerst einmal die Bälke vor dem Fenster aufgerissen und gesehen, dass das Stegenhaus schon wirklich Meter hoch in Flammen steht. Ihre Decke gepackt und ist runtergerannt, um zu schauen, ob sie irgendwie helfen kann. Und ihre Decke dann auch den Menschen, die aus dem Fenster gesprungen sind, sehr spärlich bekleidet und die Schultern gelegt. Margarete Sauter war natürlich nicht die Einzige, die am Helfen war. Sie ist dann auch nochmal rausgerannt und hat die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Dort war sie nicht die Einzige. Und dann hat sie das gemacht, was ich ganz ehrlich wahrscheinlich in dieser Situation auch machen würde. Sie hat ihre Kamera gepackt und angefangen zu dokumentieren, was sie sieht.
Sie hat eigentlich ihren Job gemacht.
Sie hat ihren Job gemacht, genau.
Natürlich hat sich auch schon ganz früh, auch noch in dieser Brandnacht selber, die Frage gestellt nach dem Warum. Wie ist es zu dem Brand gekommen, zu dem Brand, wo Murali, Mugunden und zwei weitere Männer das Leben gekostet hat?
Die Frage hat sich natürlich auch den Zeuginnen gestellt, schon vor Ort, auch der Margarete Sauter. Und für sie ist das, in dem Moment, wo sie das Fenster aufgemacht hat, wo sie rausgeschaut hat, ist das für sie klar gewesen. Das ist Mord. Kein Unfall. Das ist Mord.
Das war Folge 1 vom Fall «Ein tödlicher Brandanschlag». Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Und darunter unter dem grossen Titel ist dann gestanden «Dritte und letzte Warnung an Bundesrat Koller, Arbenz und Politkonsorten. Raus mit dem Asylanten- und Rauschgiftpack aus unseren Dörfern und Städten oder wir verheizen das Gesindel, bis keiner mehr in unseren Häusern ist.»
Wir fragen uns, hat Margarete Sauter recht? Ist der tödliche Brand in Chur Mord?
Das Problem ist, das steht natürlich in direktem Widerspruch mit dem Bericht der Forensiker.
Was ist nach dem verheerenden Brand passiert? Was hat die Polizei untersucht und herausgefunden? Und vor allem, was nicht?
Und darum haben wir, also vor allem die Anja, versucht, jemanden zu finden, der dazumal im Einsatz war.
und wo kompetent ist, eine Einschätzung zu geben.
Und irgendwann hat er wirklich so angefangen, hin- und herblättern. Immer so zwischen zwei verschiedenen Seiten. Und bis er wirklich so den Leisling angefangen hat, fluchen.
Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Die nächste Folge zu diesem Fall die kommt dann in einer Woche, also am nächsten Dienstag. Wer jetzt schon weiterhören möchte, man kann das, zwar mit einem Abo vom Tagi oder von einem anderen Tamedia-Titel. Die Anleitung dazu findet ihr in den Shownotes. Oder man kann die ganze Geschichte jetzt schon lesen. Den Magazintext von Barbara Achermann und von Anja Konzett, den haben wir euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch Fragen zu dem Fall, schreibt uns gerne ein Mail, und zwar an podcasts@tamedia.ch. Den Fall recherchiert und erzählt haben Barbara Achermann und Anja Konzett. Skript und Produktion Noah Fendt und Mirja Gabatuller. Sounddesign Tobias Holzer. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.